Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 7. Juli, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die ehemalige Außenministerin von Österreich, aber dieses Mal nicht aus der Zarenstadt St. Petersburg, sondern von einem kleinen Dorf in der russischen Provinz. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Ja, ein sonniger Julitag auf dem russischen Lande, fast Tschechow-artig. Es liegt hier eine wunderbare Hitze des Sommers über allem.
Ja, Frau Kneißl, bevor wir uns auch heute wieder mit dem politischen Geschehen auf der Welt beschäftigen und den Absurditäten, die damit einhergehen, unsere Zuhörer werden es wissen, Sie sind vergangenes Wochenende von St. Petersburg übergesiedelt in ein kleines Dorf rund, was sind es, 350, 400 Kilometer östlich von Moskau gelegen. Dort ist jetzt aber mehr Baustelle als tatsächliches alltägliches Leben. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern mal zu Beginn erzählen, wie geht's Ihnen in Ihrer neuen Heimat? Haben Sie sich schon eingelebt? Und wir wollten auch noch einen kleinen Blick werfen nach Österreich, denn dort gab es diese Woche eine absurde, schon fast satirische Anfrage, die Sie bekommen haben. Es ging dabei um Stammesreitern und ein Video von Ihnen, das Sie gepostet haben, von Stammesreitern, die zur Wahl reiten, woraus diese Journalisten geschlussfolgert haben, dass sie ja wahlberechtigt auch seien und dass sie quasi die Stammesreiter waren. Also vielleicht können Sie da auch ein wenig erzählen, wie was es da mit dem österreichischen Journalismus auf sich hat, und natürlich zuallererst, wie geht's Ihnen in Ihrer neuen Heimat, Frau Kneißl?
Vielen Dank. Also grundsätzlich darf ich sagen, es geht uns allen gut, glücklicherweise. Ponys, Hunde, Kater, wir sind alle gut gelandet. Die Kater sind etwas verwirrt. Einer ist leider jetzt ein bisschen hier am Riesengrundstück unterwegs. Er wird gesichtet, aber ich hoffe, dass der Arsen wieder ganz bei uns auftaucht, dass da war, ist am nächsten Tag zu uns zurückgekehrt. Die Hunde sind begeistert. Jackie ist glücklicherweise gesund. Wir sind alle gegen Zecken gut ausgestattet. Die Ponys finden es großartig. Die haben ein großartiges Gelände, auf dem sie grasen können. Und die Kinder des Dorfes, das sind richtige Kinder, ja, ohne Smartphone in der Hand. Die sind also dann gleich am nächsten Tag nach unserer Ankunft in Scharen aufgetaucht, wollen alle unbedingt Zöpfe Pony machen und putzen und helfen. Es sind also viele kleine hilfreiche Hände von, ich glaube, der Kleinste ist 5 Jahre, der unbedingt arbeiten will, für den muss ich was finden. Und die Ältesten sind so um die 15, 16, und jetzt, wir leben uns gut ein, und das Haus, wie Sie richtig sagen, ist leider noch ganz Baustelle. Also mein ursprünglicher Plan, dass ich nach Ankunft dort zumindest am Boden schlafen könnte, auf Luftmatratze, der ist nicht ganz aufgegangen. Es werden noch die Holzwände aufgestellt, aber es wird. Und ich habe glücklicherweise eine Portion orientalischen Fatalismus vor vielen Jahrzehnten einmal in mich aufgenommen. Und ich kann die Situation im Moment auch nur mit Sportgeist und Humor und Gelassenheit nehmen. Aber freue mich umso mehr, wenn ich dann endlich in meinem eigenen Bett schlafen kann. Noch ist es nicht so weit. Und mit genauso viel Humor muss man dann eben auch das annehmen, was so aus Österreich herüber schwappt. Und das ist sehr witzig, dass Sie das aufgreifen. Ich habe es fast schon wieder vergessen, weil so viel um die Ohren. Es war, glaube ich, am Dienstag. Ich habe den Anruf versäumt, aber dann kam also eine ganz strenge Telegram-Nachricht. Frau Kneißl, Sie sind ja mittlerweile im Verfügen über die russische Staatsbürgerschaft. Sie haben gewählt. Sie haben an den Präsidentschaftswahlen am 15. März teilgenommen. Das wurde mir eben so übervermittelt. Und zwar in Buryatia, also in eine Buryatien, sagen wir auf Deutsch. Es ist eine im Osten Russlands gelegene Region. Und warum haben Sie die, also verfügen Sie jetzt über eine Doppelstaatsbürgerschaft? Warum wurde Ihnen diese genehmigt, etc. etc.? Also besagte Dame ist, Dame kann man sie nicht nennen, besagte Person ist davon ausgegangen, dass ich also am 15.3. gewählt habe. Ich war zuerst so perplex und habe gedacht, was habe ich am 15.3. gewählt? Und war ich je in meinem Leben in Buryatien? War ich nicht. Ich habe dann auf meinem Kanal zurückgescrollt und bin am 15.3. gelandet und musste dann wirklich aus ganzem Herzen lachen, weil ich meinen Augen nicht traute. Ich hatte ein Video, das auf Sputnik war, veröffentlicht, in dem eben eine Gruppe von Stammesreitern zu sehen ist, die in buryatischer Tracht am Lande, umgeben von ihren Hunden und Katern, ins Wahllokal reiten. Und ich fand das bezaubernd, ja, dieses Video, und habe in einem Post dazu geschrieben, auf Englisch: Riding on horseback to the electoral office, how wonderful, oder was auch immer. Und das hatte ich sozusagen als Eingangspost dazu geschrieben. Dann rief mich diese Person nochmals an und sagt, ja, aber Sie beschreiben das jetzt, sage ich, Sie müssen das im Zusammenhang sinnerfassend lesen. Ich habe nicht gesagt, I have voted today, sondern ich beziehe das auf diese Stammesreiter. Und es war ein sehr, sehr mühsames Telefonat. Ich habe das dann kurzfristig beendet. Aber das Kuriose ist wirklich, und diese Person arbeitet jetzt nicht für irgendein kleines Provinzblatt, nein, sie arbeitet für den ORF und wollte also offenbar einen Bericht machen, dass ich eben bereits am 15.3. bei den Präsidentschaftswahlen teilgenommen habe. Es ist wirklich faszinierend, wie tragisch, komisch der Journalismus in Österreich sich bereits entwickelt hat, weil sie hat ja in keiner Weise die Frage gestellt, haben Sie an den Wahlen teilgenommen, also 4 Monate später, stellt sie mir, sondern sie ist wirklich, sie hat die Behauptung aufgestellt, ich hätte am 15.3. gewählt, und zwar in Buryatien. Das heißt, wenn diese Person auch nur einen Funken von Intelligenz hätte und ein wenig nachdenken würde, gesetzt im Fall, ich hätte mittlerweile die russische Staatsbürgerschaft, dann kann ich ja nur dort wählen, wo ich gemeldet bin. Und ich bin in St. Petersburg gemeldet. Ja, ich bin jetzt hierher übersiedelt und werde mich hier neu anmelden, aber ich werde sowohl in St. Petersburg als auch hier gemeldet sein. Aber um in Buryatien zu wählen, müsste ich ja dort theoretisch gemeldet sein, ja. Aber das geht offenbar in so ein Kleinhirn nicht hinein.
Ja, das sind wirklich alltägliche Absurditäten, mit denen Sie da noch konfrontiert werden aus Ihrer alten Heimat in Österreich. Und es ist ja schon, also ich konnte es selber kaum glauben. Genau, also ich war da wirklich auch perplex, als ich das gesehen habe auf Ihrem Telegram-Kanal und da diese, was ist es, im besten Falle noch eine Verwechslung stattgefunden hat. Vielleicht kann man das noch irgendwie so erklären, was auch immer es war. Frau Kneißl, aber darf ich noch einmal nachfragen, ist da irgendetwas jetzt aus diesem Bericht vom ORF passiert? Kamen da irgendwelche Artikel noch über Sie oder hat man Sie da in Ruhe gelassen?
Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die werden natürlich immer versuchen, irgendetwas zu finden und vielleicht mich auch noch belangen, weil ich diese Person beleidigt haben könnte, indem ich ihr sozusagen Blödheit vorhalte und nicht sinnerfassend lesen zu können. Aber das sind bedauerliche Fakten. Es ist allein die Zugangsweise, nämlich zu sagen, Sie haben gewählt, Sie haben an den Präsidentschaftswahlen teilgenommen, und zwar in Buryatien. Also wie gesagt, meine erste Reaktion war Lachen, ja, weil ich konnte mir nicht vorstellen, ich will mir nicht vorstellen können, dass die Leute so dämlich sind. Ich habe auch bislang immer wieder den österreichischen Journalisten noch versucht, zugute zu halten, nicht, dass sie so dämlich wären, sondern dass sie eher mit einer gewissen Perfidie, mit einer gewissen Boshaftigkeit das eine oder andere behaupten und gegen mich also im Wochenrhythmus vorgehen. Aber auch Boshaftigkeit bedarf einer Minimalportion an Intelligenz. Und offenbar ist es wirklich ein Intelligenzproblem.
Ja, ich hatte auch mal in einem Gespräch die letzten Jahre rund um die Corona-Krise und Ukraine-Krieg auch als einen groß angelegten Intelligenztest beschrieben. Und da sind unsere Freunde aus dem Westen eben im ganz großen Stil durchgefallen, sowohl die Journalisten als auch die Bürger in hier in Deutschland und in Österreich. Da war mein Eindruck, dass man da in Russland doch noch ein wenig mehr Durchblick hat, was diese Themen angeht. Ja, Frau Kneißl, dann würde ich sagen, legen wir das erstmal zu den Akten, zumindest für den heutigen Tage, und schauen mal, ob da in den nächsten Wochen noch derartige absurde Anfragen kommen. Wenn ja, berichten Sie bitte gerne auch auf Ihrem Telegram-Kanal. Beste Unterhaltung, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ja, jetzt schauen wir mal auf das, was auch diese Woche wieder los war, und fangen an mit dem, was die Gemüter hier bewegt hat, nämlich das waren in allererster Linie die Wahlen in Frankreich. Dort fanden am Sonntag der erste Durchgang der vorgezogenen Parlamentswahlen statt, und dabei ist das Rassemblement National als großer Sieger hervorgegangen. Die Nouveau Front Populaire, angetreten als die Vereinte Linke, konnte sich dabei den zweiten Platz sichern, und die Koalition Ensemble um den Präsidenten Macron musste dabei eine schwere Niederlage akzeptieren. Das Rassemblement National errang dabei über 33% der Stimmen. Dadurch wurden 39 RN-Abgeordnete bereits jetzt im ersten Wahlgang gewählt, darunter auch die Parteivorsitzende Marine Le Pen. Mehr als 10 Millionen Menschen haben in Frankreich demnach ihr Kreuz auf den Stimmzettel für das Rassemblement National gemacht, was die zweithöchste Gesamtzahl in der Geschichte der Partei darstellt. Und ja, am gleichen Tag, am Sonntag, sind darauf in Paris und in ganz Frankreich die Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den befürchteten Rechtsruck zu demonstrieren. Und ja, jetzt gibt es erste Prognosen und erste Analysen gehen jetzt auch davon aus, dass das Rassemblement National und dessen Parteivorsitzender und Spitzenkandidat Jordan Bardella im französischen Unterhaus mit bis zu 280 Sitzen die stärkste Kraft werden könnte. Und auch der französische Premierminister Gabriel Attal hat jetzt bereits angekündigt, dass über 60 Kandidaten des Regierungslagers ihre Bewerbung zurückziehen werden und damit ein Sieg von den RN-Kandidaten möglicherweise noch zu verhindern. Er sagte, keine Stimme darf an den Rassemblement National gehen, und natürlich auch hier in Deutschland und in Österreich warnen die einschlägigen Medien wie beispielsweise auch das ORF, der Spiegel, Welt und Co. vor einem Rechtsruck, vor der Übernahme der Nationalsozialisten, wie sie teilweise genannt werden. Ja, Frau Kneißl, jetzt steht am Sonntag die finale Wahlrunde an, die womöglich dann zu einem politischen Erdbeben in Frankreich führen könnte. Wie blicken Sie auf diese Wahl? Welche tiefgreifenden Veränderungen könnten denn mit einem Sieg des Rassemblement National auf Frankreich zukommen? Und wie brisant halten Sie das auch dann innenpolitisch? Welches Erdbeben wird das auslösen, Frau Kneißl?
Also das Erdbeben hat ja bereits stattgefunden, und Erdbeben haben oftmals Nachbeben, weil sich dann eben die Platten sozusagen verschieben. Und es sind hier zweifellos Vorgänge im Gange, die Frankreich und damit auch die EU nachhaltig erschüttern. Ich sehe weniger jetzt den RN von Marine Le Pen in der absoluten Mehrheit. Das werden die beiden anderen Mitbewerber, also die Vereinigte Linke und das Regierungslager, zu verhindern wissen mit diesen gewissen Winkelzügen, die sie da jetzt machen, indem eben Kandidaten sich zurückziehen, um eben dann wo immer relativ die eine oder andere Lagerhälfte im Moment in Führung ist, auch den RN sozusagen den Sieg zu nehmen. Aber das Resultat eines solchen Zugangs wird sein völliges Patt. Und ich würde mal meinen, dass es sinnvoller wäre natürlich für Frankreich, eine gewisse Mehrheit in der Legislative, um Gesetze verabschieden zu können. eine absolute Pattsituation, wo keine Regierungsmehrheit zu bilden ist, durch wen auch immer, weil zwischen diesen dreien wird es wohl kaum zu einer Ampelkoalition aller Deutschland kommen können. Das glaube ich, kann keiner wollen. Und wenn der Präsident sich mit einem Premier abfinden muss, der der Opposition angehört, dann ist das auch nicht das erste Mal der Fall. Das musste auch ein Mitterrand und ein Chirac bereits erleben. Also es ist das hat für mich an sich die gefährlichere Situation, wenn man das Wort gefährlich hier verwenden will, dafür, dass es zu demokratischen Entscheidungen gekommen ist. Also Wahlen sind Wahlen. Noch gibt es dieses System der 51% versus 49, die sozusagen dann das Sagen haben. Und wenn der Rassemblement National die relative Mehrheit gewinnt, dann haben sie den Premierminister zu stellen. Also das ist jetzt nicht in irgendeiner Weise moralisch oder mit dem Begriff gefährlich, wie auch immer, zu qualifizieren, wie das ja durchwegs der Fall ist. Also ich sehe eher das Patt für Frankreich und darin erkenne ich die Brisanz. Fügen wir noch eine Situation hinzu, nämlich dass die Olympischen Sommerspiele in Paris gestartet werden, dass dafür Hochsicherheitsvorkehrungen erforderlich sind. In Frankreich haben wir seit Jahrzehnten einen regelmäßigen Terroralarmstufe, die Richtung Orange-Rot geht, also die sogenannte Vigipirate. Barometer sind hier quasi durchwegs eingeschaltet. Und wie soll eine Exekutive funktionieren, wenn in einem Innenministerium völlig neue Verhältnisse sind, wenn Kabinette neu gebildet werden, wenn keine Befehlsketten vielleicht auf die Beine gestellt werden? Das erscheint mir eigentlich ein gewaltiges Hasardspiel mit der Sicherheit der Sportler, der Gäste und alles, was dazugehört. Also Frankreich hat sich hier in ein Abseits geschossen durch diese sehr trotzige Entscheidung des französischen Oberteenagers Macrons. Wie Sie wissen, bezeichne ich EU-Politiker gerne als Teenager und Macron ist für mich hier der Trotzkopf Nummer eins, ja, weil er verhält sich wirklich wie ein kleiner Backfisch, dem man etwas weggenommen hat mit den Europawahlen, und in seinem Trotz sagte er, na dann will ich aber jetzt wirklich ganz klar sicherstellen, dass ich im Recht bin und nicht ihr. Und so hat er diese Parlamentswahlen vom Zaune gebrochen, ohne Not. Und damit Frankreich und das große Prestigeprojekt Olympische Sommerspiele, von denen ja bekanntermaßen Sportler aus der Russischen Föderation und Belarus ausgenommen sind, es sei denn, sie zeigen sich ohne Flagge. Und vielleicht ist es auch eine gewisse Ironie der Geschichte, dass Frankreich jetzt selbst verschuldet in diesem Pakt sitzt und das große Prestigeprojekt des Oberteenagers Macron in der Schwebe ist.
Hm. Ja, und was uns natürlich auch in unserem Podcast ganz besonders interessiert, wie denn jetzt diese Wahl auch das Verhältnis zwischen Frankreich und Russland nachhaltig verändern könnten. Also vielleicht können Sie uns so ein bisschen aus der russischen Perspektive davon berichten, wie man da jetzt auf Frankreich und diese anstehenden zweite Runde der Parlamentswahlen blickt. Ist man da zuversichtlich, optimistisch, was da die womöglich zukünftigen außenpolitischen Verhandlungen angeht? Denn wir wissen, auch Macron hat sich mittlerweile, er war ja noch zu Beginn einer der wenigen, der noch einen Draht zu Putin hatte. Mittlerweile hat er sich als Hardliner herausgestellt, sprach von NATO-Soldaten, die man in die Ukraine schicken würde. Einzelne französische Brigaden sind auch schon in der Ukraine am Kämpfen. Also wie blickt man da in Russland jetzt auf diese bevorstehenden zweite Runde der Parlamentswahlen ist man da vielleicht doch eher zuversichtlich, dass sich da irgendwie etwas verbessern könnte? Oder ist man da doch eher, wie auch hier in Deutschland, eher pessimistisch eingestellt, was da die zukünftigen Relationen der beiden Länder angehen könnte?
Ja, ich habe den Eindruck, dass Russland wirklich andere Prioritäten hat als den Ausgang der französischen Parlamentswahlen. Also es wird mehr berichtet über den Gesundheitszustand von Biden. Es wird mehr berichtet über das sehr wichtige Treffen, das letzte Woche in Kasachstan stattfand, der Shanghai Cooperation Organization. Also das sind an sich die wichtigsten Schlagzeilen, die ich den russischen Medien entnehme. Und bei meinen Gastgebern jetzt habe ich auch ein bisschen russisches Radio in der Küche mitgehört. Und da ist nicht einmal das Wort Frankreich gefallen in den Nachrichtensendungen. Also es ist nicht wirklich ein Thema. Und ich würde auch nicht jetzt die Erwartungshaltung hochschrauben, dass mit einer neuen französischen Regierung, wie gesagt, immer nur mit Blick auf Premierminister, die außenpolitische Kompetenz verbleibt ja beim Präsidenten in hohem Umfang. Macron wird wie eine lame duck, also eine lahme Ente in diesen nächsten 2 Jahren auf allen Ebenen sein. Er hat natürlich ausrichten lassen, natürlich bleibe ich Präsident bis 2027. Und nur was kann er ausrichten? In welche Richtung kann er sich bewegen? Also er kann außenpolitisch nicht viel unternehmen. Und wer immer jetzt Premierminister wird, das wissen wir noch nicht. Ja, welche Koalition? Es kann ja auch sein, dass es die Vereinigte Linke wird mit dem Macron-Lager. Es kann sein, dass Bardella der neue Premier unter dem Rassemblement, also mit der Neuausrichtung Rassemblement National wird. Aber selbst wenn dieses der Fall sein sollte, rechne ich nicht mit großen außenpolitischen Initiativen, weil diese Kompetenz eine fragmentierte sein wird, eine gespaltene zwischen dem Élysée-Palast und dem Matignon, wo der Premierminister sitzt. Also eher ein Patt. Und ich würde auch wagen zu behaupten, beim heutigen Stand der Dinge, dass das Rassemblement National danach trachten wird, nicht jetzt in irgendeiner Weise als einer Russland-Nähe in der Außenpolitik bezichtigt werden zu können. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich nur spekulatives Denken, möchte mich da nicht weiter hinein versteigen, aber ich glaube, dass auch hier wahrscheinlich unterschiedliche Denkschulen innerhalb des RN bestehen. Also jedenfalls zwischen Marine Le Pen und dem doch um 30 Jahre jüngeren Bardella, der seine eigenen Agenten und vielleicht auch noch Ambitionen für sein politisches Leben hat. Also sollte er dieser junge Premierminister Frankreichs werden, dann würde ich mal damit rechnen, dass er sich in erster Linie mit französischer Innenpolitik beschäftigen wird und auch mit traditioneller französischer Ausrichtung in Richtung afrikanischer Kontinent, Ex-Kolonien und so weiter. Das spielt in Frankreich in allen politischen Lagern immer eine Rolle, gerade auch beim RN, der natürlich Frankreich auch in seiner Kolonialtradition immer gelebt und gesehen hat.
Mhm. Dann würde ich sagen, werden wir auch in der nächsten Woche dann nochmal, wenn die finalen Ergebnisse jetzt der zweiten Runde da sind, in Ruhe analysieren, welche politische Gemengelage sich daraus jetzt ergeben könnte. Und Frau Kneißl, bevor wir jetzt über die wirklich wichtigen Themen zu sprechen kommen, nämlich die Shanghai Cooperation Organization, die sich jetzt diese Woche in Astana, Kasachstan getroffen haben, und auch über den Gesundheitszustand von Joe Biden zu sprechen kommen, müssen wir noch einen Blick in das Vereinigte Königreich werfen, denn dort kam jetzt heute Morgen, wir nehmen unseren Podcast hier wie immer am Freitag auf, die ersten Ergebnisse der Unterhauswahl wurden dort veröffentlicht, und laut den ersten Auszahlungen hat die Labour-Partei die Unterhauswahl klar gewonnen. Der 61-jährige Parteichef Keir Starmer dürfte damit jetzt mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Die Konservativen, die Tories, von Premierminister Rishi Sunak erlitten einen historischen Absturz. Die Labour-Partei kam demnach im neuen Unterhaus 410 der insgesamt 650 Sitze einnehmen. Deutlich mehr noch als für eine absolute Mehrheit notwendig. Die Konservativen, die Tories, kommen nur noch auf 144 Sitze. Mehr als 200 weniger als noch bei den vorherigen Wahlen. Das ist das schlechteste Ergebnis seit ihrer Gründung 1834. Und auch wenn das genaue, das exakte Ergebnis jetzt noch nicht feststeht, kann man schon resümieren, die 14 Jahre während der Regierungszeit der Tories ist damit zu Ende. Und auch Rishi Sunak räumte die Niederlage der Konservativen auch schon ein. Er sagte noch gestern am späten Abend, die Labour-Partei hat diese Parlamentswahl gewonnen und ich habe Sir Keir Starmer angerufen, um ihn zu seinem Sieg zu gratulieren. Er sagte, die Briten hätten ein ernüchterndes Urteil gefällt, für das er die Verantwortung übernehme. Das heißt jetzt nach über 14 Jahren erstmalig wieder die Labour-Partei am Zuge. Frau Kneißl, wie blicken Sie denn jetzt auf diese weitere Wahl? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen immer wieder gelesen, ach, der schlimme, böse Rechtsruck quer durch Europa und Welt und so weiter. Jetzt da kann man sehen, dass an sich das Pendel ausschlägt in alle Richtungen, wenn die Wähler die Nase voll haben mit einer gewissen Gesamtsituation. Und das ist eben der Fall in Frankreich und das ist auch der Fall in Großbritannien, wo die Konservativen 14 Jahre in der Macht waren. Nicht wirklich eine konservative Politik im Sinne von Steuerentlastung machten, sondern es waren mehr Belastungen, es war mehr auch tägliche Unsicherheit, es war absoluter Verfall des Wohlfahrtsstaates, den die Labour-Parteien über die Jahrzehnte hindurch aufgebaut hatten. Und nun haben die Wähler eben gesprochen. Das britische Wahlsystem, dieser sehr klassische Westminster-Parlamentarismus, ist einfacher als das, was wir auf dem Kontinent haben, weil es ein traditionelles Zwei-Lager-System ist. Es lässt nicht viel Raum für Kleinparteien und damit eben eine sehr klare Wende. Frage ist jetzt, ob sich so viele fähige Parlamentarier auch finden angesichts dieser Fülle an Parlamentssitzen, die jetzt vorhanden sind. Das ist ja dann auch immer ein Problem für eine siegreiche Partei. Aber die Labour verfügt ja über etablierte Strukturen landesweit und ist nicht ein Neuankömmling wie diese Bewegung von Macron, die ja wirklich eigentlich nur eine aktivistische Ansammlung war und etablierte Parteienlandschaft ruinierte. Also die Lage ist in Großbritannien, würde ich sagen, eine klarere. Und das erleichtert dann auch die Bildung einer Regierung. Das erleichtert den Aufbau einer neuen Legislative. Und Rishi Sunak hatte versucht, diese eher Komikerzeiten nach Johnson und Liz Truss sozusagen in etwas Neues, Seriöses umzuwandeln. Er ist damit kläglich gescheitert und ich würde sagen, das liegt wirklich in allererster Linie auch an seiner Person. Er verfügt nicht über ein Charisma, das erforderlich ist, um jetzt wirklich staatsmännische Qualitäten in einer Krisensituation zum Tragen zu bringen. Das kann er einfach nicht. Er ist der Investmentbanker, er ist das freundliche Gesicht sozusagen des Milliardärs, der gut sein mag in seinem Bereich und Mäzenatentum. Aber er war auch von konservativer Seite her, wenn ich mir das erlauben darf, auch eine völlige Fehlbesetzung, um jetzt die britische konservative Partei in ruhigerere Fahrwasser zu bringen. Das war an sich die Absicht, die dahinter stand. Nach dem Debakel Elizabeth Truss und Boris Johnson. Dafür ist Rishi Sunak einfach nicht die geeignete Person. Er ist ein Businessman, er gehört irgendwo in eine große Bank hinein, aber nicht in die Downing Street als so wie er einfach als Person auftritt. Also seine Auftritte waren schwache Videos, kleine Actionfilme, so wie man das heute gerne überall macht, schön gestylt, aber wenig Inhalt. Und ja, es wird sich jetzt eine Wende in Großbritannien ergeben. Und ich würde mal sagen, auch Großbritannien ist in allererster Linie mit sich selbst beschäftigt. Eigentlich sollte jeder EU-Staat nun mal wirklich Kehr ausmachen vor der eigenen Haustüre, die Arbeitslosigkeit in den Griff bekommen, den kaputten Wohlfahrtsstaat neu aufbauen und nicht sich in außenpolitische Abenteuer versteigen, die einen gewaltigen Teil der Steuergelder auffressen und an denen die Bevölkerung eigentlich kein Interesse hat, weil weder die französischen Wähler wollen in der Ukraine Krieg führen, noch wollen die britischen Wähler, die ja eine Regierung abgewählt haben, die doch sehr, sehr kriegstreiberisch in der Ukraine vorgegangen ist, in diesem Sinne weiterbehalten. Und ich würde mal davon ausgehen, dass der neue Premierminister davon Notiz nimmt und seine Aufgaben vor allem innenpolitisch organisiert.
Ja, da werden wir auch gespannt darauf blicken, wie sich dann Großbritannien in Zukunft unter dem neuen Premier ausrichten wird. Und Frau Kneißl, Sie sprachen jetzt gerade von einer politischen Wende in Großbritannien. Davor haben wir über die politische Wende in Frankreich gesprochen. Und die nächste politische Wende, die uns jetzt beschäftigt, die quasi einen Plot-Twist gleicht, das ist das, was gerade in den USA geschieht. Denn nach dem ersten TV-Duell von Donald Trump und Joe Biden am vergangenen Freitag ist in den USA eine breite Debatte über den gesundheitlichen Zustand des amtierenden US-Präsidenten losgegangen. Zahlreiche US-Kongressabgeordneten der Demokratischen Partei erwägen derzeit auch einen Brief an Präsident Joe Biden zu unterzeichnen, in dem sie ihn dazu auffordern wollen, auf seine Nominierung für die Präsidentschaftskandidatur zu verzichten. Es wird vermutet, dass seine Kandidatur zu einem Sieg von Donald Trump führen könnte. So sieht es zumindest laut den aktuellen Umfragen aus. Und ja, als Kandidaten, um Biden zu ersetzen, werden derzeit die aktuelle Vizepräsidentin Kamala Harris genannt oder auch Michelle Obama, die jetzt laut einer Umfrage von Reuters auf mehr Wählerstimmen als Donald Trump kommen könnte. Ja, Frau Kneißl, haben Sie vergangenen Freitag oder Donnerstag die TV-Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump verfolgt? Und ja, wie verfolgen Sie denn jetzt die Debatte um eine womögliche neue Kandidatur rund um Kamala Harris oder womöglich Michelle Obama, die das ja eigentlich schon abgelehnt hatte? Sie hatte schon mehrfach gesagt, dass sie sich nicht aufstellen möchte als Kandidatin. Also wie blicken Sie da auch auf Kamala Harris und das zum einen und zum anderen für wie gefährlich, in Anführungsstrichen, halten Sie da den Gesundheitszustand von Joe Biden?
Also zur ersten Frage, ich habe diese Debatte nicht mitverfolgt. Ich habe sie mir auch danach nicht dann auf Video oder sonst wie angesehen. Ich habe nur gewisse Kommentare überflogen. Überrascht bin ich nicht. Wer immer ein wenig aufmerksam das eine oder andere Interview, Rede von Joe Biden in den letzten 2-3 Jahren verfolgt hat, man musste leider auch auf offener Bühne erleben den Verfall eines Menschen. Und ich sage das jetzt ohne irgendeine Häme, weil rein menschlich gesprochen tut mir dieser alte Mann leid. Ja, ist er natürlich auch selbst verantwortlich, beziehungsweise hat er genug auch an Unheil über die Welt hineingebracht in diesen letzten 3-4 Jahren seiner Präsidentschaft. Aber rein mal auf menschlicher Ebene gesprochen, sehe ich einen alten Greis, der vor unser aller Augen immer mehr verfällt. Das war zweifellos in diesem Interview besonders heftig, aber nicht nur da. Es hat Aussagen in den letzten Jahren getätigt, die darauf schließen lassen, dass er krank ist. Und ich habe selbst einmal in einem Altenheim gearbeitet, mitgeholfen. Und wer den physischen Verfall, den wir alle in gewisser Weise ausgesetzt sind, außer wir haben jetzt die Gnade des Schicksals, dass wir einen kurzen, raschen Tod sterben oder dass wir im Vollbesitz unserer geistigen und körperlichen Kräfte bis zum letzten Moment sind, auch im fortgeschrittenen Alter, das ist die große Ausnahme und das ist eine Gnade. Aber wer immer den Verfall miterlebt eines Menschen, und das, glaube ich, ist für viele von uns eine bekannte Situation, wer älter und jetzt wirklich im fortgeschrittenen Alter älter wird, kann auch sehr stur werden. Ja? Das ist eine Möglichkeit der Verhärtung. Und dann ist es nicht einfach, wenn man als Hilfskraft in einem Altenheim arbeitet, jemanden davon zu überzeugen, er muss aber jetzt zum Mittag essen oder er muss jetzt dieses oder jenes machen. Und nicht unähnlich ist die Situation mit beiden, wenn er in Anspielung auf Fragen von Journalisten am Donnerstag, als er gefragt wurde vor versammelter Menge am 4. Juli zum Nationalfeiertag, so will you run for president und will you stay? Und er meinte drauf, der Satz, der wurde dann zur Schlagzeile in einer Reuters-Meldung, I'm not going anywhere. Also es zeigt, wie realitätsfern mittlerweile alles ist. Ich habe einen witzigen Bericht in US-Medien gelesen, dass man sogar darüber offenbar laut nachdenkt, ihn mittlerweile mit künstlicher Intelligenz aufzupusten sozusagen hier eine Art Avatarschaft, der dann im Weißen Haus wirkt, auszuschließen ist gar nichts. Und Neuroimplantate sind ja mittlerweile medizinisch möglich. Das Drama erscheint mir in der Realitätsverweigerung zu liegen. Ja. Sowohl die Sprecherin des Weißen Hauses als auch Ehefrau Jill, als auch hochrangige Demokraten wie Nancy Pelosi, die konsequent behaupten, da ist kein Problem und Joe wird wieder Präsident und wir brauchen Joe und so weiter. Also diese Art der Realitätsverweigerung an der höchsten Spitze der USA ist für uns alle, ist für die USA, ist für den Rest der Welt brandgefährlich.
Ja, das ist auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass tatsächlich diese Realitätsferne mittlerweile so weit vorangeschritten ist, dass tatsächlich von den Demokraten noch bis vor kurzem angenommen worden ist, dass Joe Biden die nächste Amtszeit noch wirklich anschreiten könnte, ohne dass man da innerhalb der Bevölkerung damit rechnen müsste, dass das auch dort ankommt, dass die Menschen merken, dass dieser Präsident eigentlich nicht mehr in der Lage ist, dieses Amt auszuführen. Frau Kneißl, aber dann lassen Sie uns auch auf noch ein sehr wichtiges Ereignis zu sprechen kommen. Am Mittwoch und Donnerstag diese Woche fand nämlich in Kasachstan, in Astana, der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, kurz SOZ, statt. Daran teilgenommen haben unter anderem der chinesische Präsident Xi Jinping, der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Erdogan. Xi Jinping forderte am Donnerstag die Mitglieder der SOZ für Zusammenarbeit auf, sich der Einmischung von außen zu widersetzen. Putin wiederum sprach auf der Jahrestagung des SOZ-Gipfels über die Schaffung eines neuen eurasischen Sicherheitssystems. Der russische Präsident unterstrich dabei ein spezielles Kooperationsprogramm, das auf dem Gipfeltreffen in Astana verabschiedet wurde und den Kampf gegen Separatismus und Extremismus in den SOZ-Ländern erleichtern werde. Das wichtigste Ereignis dieses Gipfeltreffens war oder wird voraussichtlich die Aufnahme Weißrusslands in die Organisation sein. Das Land beantragte den Beitritt zur SOZ bereits im Jahre 2022, also vor knapp 2 Jahren. Und im Ergebnis des Treffens sollen auch die Erklärung von Astana und andere Dokumente unterzeichnet werden. Frau Kneißl, wie haben Sie denn jetzt in Russland diesen SOZ-Gipfel verfolgt und wie schätzen Sie auch die Relevanz dieses Treffens für die Schaffung der multipolaren Weltordnung ein? Was sind da Ihre Gedanken dazu, Frau Kneißl?
Ein ganz entscheidendes Gipfeltreffen und für Kasachstan ein wunderbarer diplomatischer Erfolg. Astana ist in gewisser Weise Weltbühne. Sie haben gerade all die Persönlichkeiten aufgezählt, also von Chinas Staatspräsident bis Russlands Präsident Putin. Alle waren dort, alle hatten dort dazwischen auch noch eine ganze Reihe von bilateralen Treffen. Ich glaube, Präsident Putin hat fast ein Dutzend bilateraler Treffen dazwischen auch noch absolviert. Also ich bewundere einfach nur die physische und mentale Stärke, wie er einen derartigen Terminkalender jedes Mal absolvieren kann. Und übrigens heute am Freitag empfängt er den ungarischen Premierminister Viktor Orban in Moskau, der Abstriche nach Kiew gemacht hatte. Interessant. Sorgt natürlich für viele böse Meldungen aus Brüssel. Er hätte nicht das Mandat dafür und so weiter, aber Orban ist Orban. Und um zurückzukommen auf dieses Treffen in Kasachstan, die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SOZ oder SCO im Englischen, ist eine an sich relativ relativ, alles ist relativ. Ich würde nicht sagen, es ist eine alte Organisation, aber sie hat jetzt doch mittlerweile schon über 30 Jahre existiert. Sie wurde also in der chinesischen Stadt Shanghai geschaffen, ursprünglich aus einer Reihe von Zentralasiaten plus China und Russland. Es haben sich dann, der Iran kam dazu, Indien ist vom Beobachter eben in Richtung auch Mitglied unterwegs. Und am Anfang dieser Organisation standen zwei wesentliche Themen: Energie und Sicherheit, also Themen, die in den 90er Jahren für die damaligen Mitglieder bereits von einer wesentlichen Bedeutung waren, nicht so wie wir wissen für die EU oder die USA, für die USA schon, aber nicht für die EU. Und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit macht auch regelmäßig Militärmanöver und wird immer mehr zu diesem wesentlichen Sicherheitsanker in einer eurasischen Neuordnung, ja, in etwas, was im Englischen auch als Greater Eurasia bezeichnet wird. Im Gegensatz zu BRICS, wo es sich nur an sich um ein Forum handelt, ohne ein gemeinsames Statut, haben wir im Falle der Shanghai Organisation, sie ist eine Organisation, sie ist also nicht nur ein Marktplatz, nicht nur ein Forum, sondern sie ist eine Organisation im Rechtssinne, haben wir hier ein sehr klares Statut. Und ermöglicht hier nun weitreichende institutionalisierte Zusammenarbeit. Diese Organisation ist wirklich der Anker für das, was in Eurasien im Moment im Gange ist. Wird in Europa auch jetzt weiterhin nicht wirklich wahrgenommen, jetzt vielleicht aufgrund der Tatsache, dass die EU-Staaten wirklich sowas mit sich selbst beschäftigt sind und wieder mal nicht mitbekommen in ihrem Froschteich, was im Rest der vielen Seen und Ozeane dieser Welt weitergeht. Die SOZ hat mich persönlich immer interessiert und fasziniert. Also ich habe das Thema unterrichtet, bevor ich Ministerin wurde, und habe immer wieder auf diese größte Regionalorganisation hingewiesen, die, also ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber einen sehr, sehr hohen Anteil an der Weltbevölkerung hat, eben mit Indien und China, sind wir bei 2,8 Milliarden Menschen. und nicht wirklich registriert wird von Brüssel. Als ich Ministerin wurde, fragte ich den politischen Direktor um Papiere, wie ist unsere Position, wie ist das Verhältnis Europäische Union, SOZ. Und ich erhielt damals also die Antwort mit großem Staunen. Wir haben uns nie mit der Shanghai Cooperation Organization beschäftigt. Und das hat mich dann doch sehr erstaunt, weil sie ist ein wesentlicher Faktor in der Gestaltung der internationalen Beziehungen. Und das bestätigt aber, war für mich eine Überraschung, eine schlechte Überraschung, muss ich sagen, als später auch danach Ratsvorsitzende, weil niemand hatte ein Interesse in der Europäischen Kommission, die Zusammenarbeit EU-SOZ auch nur einmal auf die Agenda zu setzen. Sie existierte einfach nicht in der Wahrnehmung der Europäischen Union, in der Wahrnehmung der Brüsseler Politologen. Wir haben dort mittlerweile leider viel zu viele Politologen und viel zu wenige Juristen, Geografen, Personen, die aus der Wirklichkeit kommen. SOZ existierte nicht. Und wir sehen, die Welt dreht sich weiter, die Mitgliedschaft wächst, das Wirtschaftsaufkommen innerhalb zwischen diesen Mitgliedstaaten verdichtet sich. In gewisser Weise muss man auch wirklich den Eindruck haben, in Kasachstan trafen sich die Erwachsenen dieser Welt und in Washington ist ein sehr gefährliches kindisches Spiel im Gange, ja. Weil ja auch alte Menschen manchmal die Tendenz haben, infantiler wieder zu werden, ja. Mhm.
Ja, die großen Teenager, wie Sie sich vorhin genannt haben, Frau Kneißl, die da drüben am Werke sind. Und ich hatte jetzt im Vorhinein noch einen Artikel gelesen über das SOZ-Treffen tatsächlich hier im ZDF Heute-Journal. Da hieß es in der Überschrift, das Treffen der großen Autokraten, mit aufgeführt waren dann eben Xi Jinping, Erdogan, Putin, die eben als die Autokraten dargestellt werden.
Also, die haben alle Wahlen gewonnen. Die haben alle Wahlen gewonnen. Ja, im Gesetz, nehmen wir den britischen Premierminister Rishi Sunak. Der wurde ja ernannt, ja. Er hat jetzt Wahlen verloren. Mhm. Macron hat Wahlen verloren und wird aber weiterhin Präsident bleiben, ja, weil er hat ja nur die Parlamentswahlen verloren, ja. Er könnte ja auch Rückzieher machen. Wir haben die völlig verwirrten USA und wir haben eine ganze Reihe von Staaten, dazu gehört beispielsweise auch die Republik Österreich. Der aktuelle Kanzler Nehammer hat keine Wahl gewonnen, ja, der wurde als Nachfolger seines Vorgängers installiert. Und ich finde, dass, also egal, ob das jetzt das ZDF oder andere Medien des Westens sind, die sagen, das Treffen der großen Autokraten, alle, die dort waren, haben Wahlen gewonnen. Mhm.
Und deswegen sind sie demokratisch legitimiert und haben auch einen großen Rückhalt in der Bevölkerung, was man hier von unseren westlichen Führern und nicht unbedingt sagen kann. Auch hier in Deutschland kommt die Ampelkoalition derzeit noch nicht mal auf 30% laut aktuellen Umfragen. Aber über Neuwahlen will hier niemand sprechen. Im Gegenteil, hier sind jetzt die Verfahren um Scholz und dessen Cum-Ex-Affäre eingestellt worden. Also das sind hier die Zustände im Westen, von denen Sie, Frau Kneißl, nur am Rande mitbekommen. Ich würde sagen, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, dass das jetzt hier heute das erste Mal auch so geklappt hat. Sie sind ja nicht bei sich in Ihrer neuen Wohnung, sondern sitzen da beim Bürgermeister im Büro. Deswegen hat das Ganze hier auch etwas gedauert, bis wir das einrichten konnten hier heute mit dem WLAN und so. Aber ich bin froh, dass jetzt alles geklappt hat. Wünsche Ihnen jetzt alles Gute für die weiteren Tätigkeiten da in Ihrer neuen Heimat, in Ihrem neuen Haus. Das möge alles möglichst jetzt zügig voranschreiten. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, Frau Kneißl.
Ja, und ich hoffe, dass ich dann wirklich im WLAN meines kleinen Hauses sitzen darf. Aber auch hier, das funktioniert eigentlich glücklicherweise ganz gut. Und danke für alle guten Wünsche. Ich kann sie intensiv gebrauchen und habe große Sehnsucht nach so etwas wie einem funktionierenden Alltag.
Ja, Frau Kneißl, ich wünsche Ihnen alles Gute und auch an euch, liebe Zuhörer, alles Gute. Genießt das Schöne Wochenende, bleibt wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.